Als der Peter Brinks mich anrief, sagt er, so eine Scheiße.
Das ist immer ein guter Indikator.
Da kommt doch keine Sau mehr dran vorbei an dem Ding. Ja, sag ich, dann gönnet uns da auch mal. Das sind die Sachen, wo man erlebt es wirklich erst, wenn man es vor Publikum ausprobiert. Also die Gefühle, die die Band selber hat, die kannst du alle in eine Tonne kloppen. Weil das ist auch schon oft genug daneben gegangen, ne?
So ein Makel, ne? So, ach, du singst im Karneval. So, ne? So fast so schon, ach ja, das tut mir aber leid, dass du nur im Karneval singen kannst. Mittlerweile, das hat sich komplett, also ich nehme das zumindest so wahr, das hat sich komplett geändert. Also weder Kölsch ist anrüchig, noch, dass man im Karneval auftritt, weil mittlerweile das wohl auch verstanden wird, was für ein Potenzial sich hier in Köln und eben, ich sage mal, plus minus fast 100 Kilometer, würde ich sagen, so abspielt.
Bis der Nubbel brennt. Der Kölner Karnevalspodcast.
Bis der Nubbel brennt.
Bis der Nubbel brennt. Eine neue Ausgabe des ersten und einzigen kölschen Karnevalspodcasts. Und zwar heute ganz musikalisch. Traumhafte Runde. Ich begrüße an meiner Seite die Gründerin und Frontfrau der Funky Marys, Andrea Schönborn. Hallo, Andrea.
Hallo.
Und Detlef Vorholt, Gründungsmitglied der Pavaya. Hallo, Detlef. Schön, dass ihr beide da seid. Ja, es wird heute auf jeden Fall sehr musikalisch und es ist so, vielleicht an euch die erste Frage, ist es die schönste, aber auch stressigste Zeit gerade? Wir sind mitten in der Session. Es ist sicherlich jedes Jahr die schönste Zeit für euch, aber natürlich auch die stressigste, wenn man von 6 bis 10 Auftritten am Tag wahrscheinlich redet, oder Andrea?
Also ich würde bei schönste eigentlich direkt mal den Punkt machen, weil es ist das, worauf man hinfiebert und ich glaube auch das, was diesen Job ausmacht. Ne? Das ist was Einzigartiges. Ich glaube, so eine Dichte an Auftritten hat außerhalb Kölns niemand, keine andere Band. Von daher ist es definitiv die schönste Zeit und stressig eigentlich nur deswegen, weil man potenziell krank werden kann. Wir hatten das gerade im Vorgespräch. Das ist eigentlich, also für mich das Einzige.
Man sieht ganz eindeutig, dass wir mitten in der Session sind und dass die Andrea zwischen Auftritten, Kita, Podcast-Aufzeichnung ist. Hat sie vorher nämlich gesagt, ich glitzer einfach nur noch die ganze Zeit. Also da kannst du putzen, kannst du machen, es hilft einfach nichts mehr.
Nee, gar nichts. Also selbst komplett alles duschen, baden, es hilft nicht, weil in der ganzen Wohnung, also im ganzen Haus sind einfach Glitzerpartikel. In meiner ganzen Schminke sind Glitzerpartikel und deswegen, ich habe es aufgegeben. Wollte nur eben ganz kurz das vorab erwähnen, falls sich jemand wundert, was sitzt das Mädchen da glitzernd. Aber so ist es, ja.
Mit Glitzer, Detlef, da hast du nicht ja, so Problem wahrscheinlich.
Moment. Also die ersten 10 Jahre haben wir das auch versucht, aber dann haben wir das sein gelassen. Das war zu anstrengend. Ne? Wir glitzern nicht mehr. Außer auf Hausfrauen nachmittagen, dann glitzern wir auch schon mal, wenn uns die Damen vielleicht ab und zu etwas näher kommen.
Wie siehst du das? Klar, Stress, schöne Zeit. Es ist ja auch irgendwo, man erntet ja auch. Ne? Ich meine, es ist natürlich auch die Zeit, wo ihr einfach diese große Dichte an Auftritten habt.
Ja.
Natürlich ist das auch nicht stressfrei, aber es ist wahrscheinlich auch, man fährt dann doch von Auftritt zu Auftritt wahrscheinlich mit einem Strahlen im Gesicht, oder?
Ja, natürlich, weil man wird ja oft gefragt, gerade in unserem Falle, macht das jetzt 42 Jahre und dann sagt dann jeder, ja, macht das denn noch Spaß oder so? Wenn das keinen Spaß machen würde, könnte man, egal was dafür bezahlt wird, könnte man das nicht machen. Das hält man nicht durch. Ne? Also wir haben ja jetzt gerade mal, die Hälfte haben wir ja noch gar nicht rum. Wir sind noch nicht mittendrin. Ne? Also man weiß nicht, von 200 jetzt 65 oder irgendwie. Also wir haben noch nicht mal die Halbzeit. Ne? Und wenn man da schon so zum Ende hinfiebert, boah, ich halte das nicht aus, dann kann man das direkt sein lassen. Ne?
Werbung. Was wäre der Kölner Karneval ohne die richtige Stärkung? Seit 300 Jahren steht Rehmagen für Genuss mit Leidenschaft und Tradition. Das Familienunternehmen ist stolzer und langjähriger Partner des Festkomitees und ein fester Bestandteil des Kölner Karnevals, einer Tradition, die das Herz und die Seele der Stadt prägt. Jedes Jahr unterstützt Rehmagen zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten und sorgt dafür, dass niemand hungrig feiern muss. Ob Bratwurst, Frikadelle, Flönz oder eine Knaller Currywurst, bei Rehmagen findet ihr alles, was Karneval noch besser macht. Für die Besucher des Rosenmontagszugs gibt's eine ganz besondere Leckerei. Fleischwurst im Ring mit Senf, die auch im Rehmagen-Werksverkauf in Hürth erhältlich ist. Und jetzt ein super Tipp. Am 18. Februar wird's so richtig jeck. Ab 11.11 Uhr kommt das Kölner Dreigestirn zu Rehmagen aufs Gelände. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, ordentlich mitzufeiern. Infos zu den leckeren Produkten von Rehmagen und dem Werksverkauf findet ihr auf www.remisshop.de. Rehmagen, damit Karneval so richtig schmeckt.
Wir wollen die Zuhörer und Zuschauer da auch nochmal mitnehmen, weil wir nicht nur diesen Podcast Bis der Nubbel brennt machen für Leute, die das alles schon so aus dem FF kennen. Ja, auch einfach das mal zu erklären. Ihr habt es gesagt, außerhalb von Köln gibt es sowas nicht mit seiner solchen Auftrittsdichte. Mhm. Nehmt uns da nochmal mit, erklärt das nochmal, wie das überhaupt ist, an einem Tag 6, 7, 8 Auftritte zu haben. Es ist ja, also jeder Normalsterbliche würde ja denken, das ist absurd.
Ja, es ist ja auch in einem normalen Musikbusiness, glaube ich, gar nicht, also weder Usus noch möglich. Denn sowas wie zum Beispiel ein Soundcheck oder sowas, den kennen wir Kölner Bands ja in dem Sinne nicht, nee. Weil du kommst in den Saal rein, du hast genau, nachdem du angesagt wurdest, ja, ich glaube, bei einer Band also 1 bis 1,5 Minuten Aufbauzeit maximal, dann wird aber auch schon der Präsident nervös, weil, oder die Kapelle, weil sie nicht mehr weiß, was sie spielen soll, dann bist du spielbereit, dann spielst du und du wirst abmoderiert, wird in der Zeit, in der du abmoderiert wirst, baut die Crew schon wieder ab. Das Zeug geht in den Bus rein und es geht weiter zum nächsten Gig. Ne? Also, und das kann halt 6 bis 8 bis 9 Mal an einem Tag oder Weiberfastnacht, ich weiß, das ist sowieso der Höllentag, 12 Mal, genau, passiert das dann halt. Und wenn du das einen anderen Kollegen, die eben nicht in Köln und um Köln herum touren, erzählst, dann sag ich, ja, wie kein Soundcheck, wie macht ihr das denn? Und das ist schon was super Einzigartiges und aber für uns immer so wie Klassenfahrt. Also wir genießen das total. Wir haben ja auch in der Band noch alle kleine Kinder und es ist echt so schön, dass man dann selber Klassenfahrt machen kann, wenn man in den Bus steigt. Ne, dann ist einfach wunderschön und nach wie vor einzigartig. Also.
Klassenfahrt ja auch dahingehend, ihr fahrt ja nun mal von Auftritt zu Auftritt dann immer mit dem Bus. Ich meine, da passieren wahrscheinlich auch die absurdesten Dinge. Es gibt ja auch nun mal Sessionen, wo Schnee fällt. Ja. Wie oft zittert man vielleicht dann auch in so einem Bus mal? Schaffen wir es überhaupt pünktlich bis zum nächsten Auftritt?
Ja, ich kann mich so ans vorletzte Wochenende, da lag ja teilweise auch noch Schnee. Da hatten wir dann auch an einem Samstag, waren 7 und die waren alle relativ eng getaktet. Und wenn da mal so ein bisschen was aus dem Zeitplan gerät, es wird schon spannend, ne? Wenn der Bus da auf 2 Rädern um die Kurve geht. Und ich muss unsere Technikmannschaft immer bewundern, die da also mit einem Extrabus vorfährt. Das sind 4 Jungs. Das sind eigentlich so die wahren Helden, die 4-mal diesen ganzen Kram aus dem Auto rausladen, auf die Bühne schleppen und alles
Sport.
Funktioniert irgendwie auf die Minute. Und da wird auch nicht gejammert über irgendwas, wenn sich einer den Finger einklemmt. Also das ist schon eine harte Leistung einfach, ne?
Lass uns mal Mäuschen spielen im Pavaya-Bus. Wie ist das dann bei so viel Auftritten? Okay, man kommt voller Adrenalin von der Bühne runter und geht in den Bus. Ist dann Ruhe bis zum nächsten Auftritt? Will man dann auch gar nichts? Setzt sich vielleicht selber Kopfhörer auf?
Ja, kommt drauf an. Also es hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen verändert. Ne? Also früher waren, glaube ich, die Ersten, die, glaube ich, einen Videorekorder im Auto hatten. Dann haben wir irgendwelche Spielfilme geguckt. Dann haben wir andere Filme geguckt. Dann haben wir irgendwann mal eine ganze Session, haben wir auf 400 Watt Mozart gehört zwischendurch, um uns abzulenken. Jetzt mittlerweile, wer nicht in sein Handy guckt, spricht mit dem Nachbarn. Ne? Nein, also es ist ruhiger geworden. Ne?
Okay, also eher ein bisschen runterkommen tatsächlich.
Ja, also wird aber trotzdem, sag mal, Spaß beiseite, es wird auch eigentlich im Grunde genommen über jeden Auftritt anschließend nochmal diskutiert. Man will ja immer die Höchstleistung bringen und meistens diskutiert man ja über das, was gerade jetzt vielleicht nicht so funktioniert hat. Mag dem Zuhörer im Saal gar nicht so auffallen, aber man will ja über 95% arbeiten und das ist so ein ständiges Diskutieren, ein ständiges Auseinandersetzen, dass vielleicht Ansagen auf einmal zu laissez-faire sind oder man muss ja immer so tun, als wenn man das erste Mal da wäre. Das ist überhaupt die Schwierigkeit in dem Job, wenn man das 200 Mal macht. Ne?
Gibt es dann auch einen Wettstreit in der Band, wer die meisten Kuscheltiere zugeworfen bekommen hat? Oder?
Nein, das ist also, da gewöhnt man sich in der Zeit dran, dass es immer der Sänger ist.
Wie ist es bei euch im Bus? Ist es auch so dann, weil ihr seid ja nur auch sehr aktiv auf der Bühne, ist natürlich viel Tanz dabei.
Ja.
Gerade deshalb dann vielleicht auch mal einen Moment, dann eine halbe Stunde nutzen, um runterzukommen? Oder ist es...
Also
wie
bei,
man
uns,
sich einen
bei uns ist
Frauenbus vorstellt.
Ausschwitzen angesagt. Nein, Gott. Nein, wir kommen in den Bus zurück und also genau, was der Detlef eigentlich auch gesagt hat. Erstmal wird eine kurze Manöverkritik gemacht, hat technisch irgendwie alles geklappt. Man holt sich ein bisschen Feedback von den Leuten, die halt auch im Saal waren, ob das alles gut geklungen hat, ob das alles gut geklappt hat, ob Ansagen eben on fleek waren und oder dem einen man vielleicht nochmal ein bisschen mehr Motivation mitgeben muss, weil er gerade einen schlechten Tag hat oder so. Das passiert aber alles auf einem sehr freundlichen Niveau, denn man geht ja auch beim nächsten Auftritt wieder gemeinsam als Team auf die Bühne und schlechte Stimmung ist der Killer. Also das möchte man halt gar nicht. Deswegen wird auch direkt alles immer geklärt. Auch bei Mädels, man denkt ja immer, dass Mädels sich mehr anzicken als Jungs, was gar nicht so ist. Die zicken nur anders. So. Deswegen wird das immer, ja, deswegen wird das direkt geklärt.
Lebensweisheit mit Andrea Schönborn.
Ist so. Mädels sind halt immer so ein bisschen emotionaler unterwegs. So. Aber deswegen wird das alles geklärt. Und nee, bei uns ist tatsächlich nicht ruhig im Bus. Wir haben immer Musik laufen, aber jetzt nicht in einer mörderhaften Lautstärke. Das war früher so. Früher. Das haben wir auch nicht mehr. Natürlich hat jeder sein Handy irgendwie am Start. Social Media, sei Dank. Und dann wird, also in der vorderen Reihe ist tatsächlich immer Orga angesagt. Also in der vorderen Reihe sitzen meine Schwester und ich. Und die macht halt unsere ganze Social Media Arbeit. Das muss ja mittlerweile auch alles ad hoc passieren. Sonst ist es vergeben. Und mein Fahrer und ich, also wir machen halt die komplette Tourplanung und so. Und bei uns ist es tatsächlich so, wir können ja ein bisschen anders zeitig planen als ihr. Wir haben ja nicht so viel zum Aufbauen. Da wir ja nicht mit Live-Instrumenten unterwegs sind. Das heißt, unsere Aufbauzeit ist geringer, unsere Ankunftszeit und auf die Bühnezeit ist geringer. Das heißt, wir können enger planen, tun das auch sehr fleißig. Und deswegen ist das ein ständiger Austausch. Okay, wie viele Minuten haben wir? Ruf mal den Veranstalter an. Das wird eine knappe Geschichte. Oder wenn wir aus dem Bus aussteigen, kriege ich eine ganz klare Ansage. Pass mal auf, dann und dann musst du von der Bühne sein, egal wie du es machst. Und dann strickt man das Programm halt auch ein bisschen anders. Und wir schaffen es immer. Wir haben noch nie einen Auftritt verpasst. Also Moment, hier ist kein Holz. Oh Mann. Also noch nie wirklich einen Auftritt verpasst wegen zu spät Kommens oder so.
Mhm. Apropos nie einen Auftritt verpasst. Also Detlef, du hast gesagt, du machst das jetzt 42 Jahre. Es ist ja immer so, dass eigentlich im Karneval ganz klassisch, der Montag ist eigentlich immer veranstaltungsfrei. Da gibt es ein paar Ausnahmefälle, aber grundsätzlich normalerweise ist der montags auftrittsfrei. So, Dienstag bis Sonntag sind dann aber eben diese 6, 7, 8 bis 12 Auftritte. Und du hast auch erzählt, ihr habt noch nie einen Auftritt abgesagt. Wie geht das?
Nee, also wir haben mal ein Konzert, ich glaube insgesamt mal 2 Konzerte wegen Krankheit abgesagt, weil ja, da kommt es eben auf jeden an. Ne? Du kannst auch mal, wenn einer jetzt mal nicht singen kann, bis auf den Sänger, ja, dann kriegst du das auch noch geregelt. Aber wir haben wirklich Dinge mit schweren Krankheiten überwunden. Also ich habe selbst doppelten Bandscheibenvorfall, wo ich wirklich schon vor der Toilette gelegen habe und habe meine Hose gemacht, aber trotzdem jeden Auftritt haben wir da absolviert. Ich weiß nicht warum, ist wahrscheinlich irgendwie so eine Einstellung bei uns mit dem Kopf unterm Arm, das war immer die Devise. Und das setzt natürlich auch wieder Adrenalin frei. Ne? Das hat sich heutzutage ein bisschen geändert. Ne?
Bei dir stand auch schon mal der Rettungswagen vor der Tür, ne?
Ja, wir hatten ja eben kurz drüber gequatscht. Also es gibt da natürlich so Erinnerungen, die behält man. Also es ist wirklich dieses, ich glaube, das ist in unserer DNA drin. Dieses
wahrscheinlich.
Aber das ist einfach so drin. Und das kannst du auch nicht lernen oder das kannst du nicht anlernen. Das ist einfach, entweder bist du so drauf oder nicht. War wirklich auf die Bühne, irgendwie zusammengeklappt, keine Ahnung, was das war, man weiß es nicht, in RTW rein, erst versorgt und nächster Auftritt wieder. Man hat halt bestimmte Leute haben halt keinen Ersatz, so. Das heißt, wenn dann die Leute ausfallen, dann gibt es halt nur eine Auftrittsabsage und das will man nicht. Weil man freut sich ja die ganze Zeit auf diese Auftritte. Man will die ja machen. Man will ja maximal einfach das genießen, dieses Sessionsding.
Köln und der Karneval halten einen offenbar auch jungen, aber wahrscheinlich auch Kinder. Ist bei euch beiden so. Ihr habt auch noch kleine Kinder. Dein Sohn ist jetzt 4.
4 geworden. Genau.
Dein viertes Kind ist 6, Detlef. Ne?
Ja. Und ich bin 66. Man darf es ja ruhig sagen. Ne? Aber gut, das hätte ich mir am Anfang auch so nicht vorgestellt. Als ich mal 25 war, habe ich gedacht, ich hätte die Familienplanung abgeschlossen. Aber du siehst, da ist dann irgendwann mal so ein Lied entstanden, sag niemals nie. Und das war dann wirklich aus der Lebenserfahrung gekommen, ne?
Wie ist das bei dir? Also ist das zum Beispiel jetzt auch mit Kita, ich hatte es besprochen, ist mitten in der Session, dann Sohn abholen, muss betreut werden. Ist es eine Herausforderung oder hält es tatsächlich jung, weil es irgendwie auch ein cooler Faktor ist?
Also es ist auf jeden Fall bei mir eine Herausforderung. Ich bin ja alleinerziehend und da die richtigen Leute an der Seite zu haben, die da unterstützen, das ist einfach Gold wert. Und da kann man auch gar nicht Danke genug sagen. Und das ist auch das Einzige, was sich ein bisschen geändert hat, seitdem ich Mama bin. Man genießt zwar diese Zeit, aber es ist auch immer parallel dieses schlechte Gewissen. Okay, du hast den Kleinen jetzt dann doch nicht und es gibt natürlich gute und schlechte Tage und dann eben Mama nicht jetzt hingehen. Und er sagt immer zu mir, wenn ich dann mein Funky Marys Kostüm anziehe, sagt er immer, Mama, gehst du arbeiten? Das ist dann immer die erste Frage und dann so, aber nur einmal, ne? Und dann will er immer nur einen Auftritt und ich darf bei jedem Auftritt auch nur ein Lied singen. Also das reicht dann auch. Mehr will er dann nicht. Und Das ist echt das Einzige. Das sind so zwei Herzenschlagen da in der Brust.
Einmal das verändert sich aber nachher, wenn die älter sind. Also mein Sohn, der ist ja jetzt 43 und ich glaube, der hat eher das schlechte Gewissen, dass er mich nicht anruft.
Weißt du? Moment mal, der geht aber doch selber auf die Bühne.
Ja, klar. Wir sehen uns höchstens mal auf der Bühne irgendwann.
Wie seht ihr euch eigentlich? Seht ihr euch als Kölsche Band, als Karnevalsband, als Band im Allgemeinen? Also viele wollen ja auch gar nicht dann auf diesen Karneval und auf dieses Kölsche zu sehr reduziert werden. Also vielleicht fangen wir bei euch mal an.
Ich glaube, das ist alles totaler Quatsch, weil man sollte da eigentlich stolz drauf sein, ob das jetzt Karnevalsband heißt oder Kölner Band, ist mir vollkommen wurscht. Ich meine, du weißt, ich habe ja auch seit 89, da habe ich die Plattenfirma Pavement gegründet. Und ich kenne natürlich die Sucht von den meisten Künstlern, aus dem Kölner Rahmen mal rauszuspringen und jetzt machen wir den nationalen oder internationalen Erfolg. Ja, ich glaube, der Kreis um Köln hat sich überhaupt in den Jahren auch erweitert. Es wird also wahrscheinlich auch durch die Medien, wird es einfach größer, aber es gibt trotzdem nirgendwo dieses Auftrittspotenzial, was es hier in Köln gibt. Und wir machen alle irgendwo auch Konzerte, mal in München, in Hamburg und sonst wo. Aber der Hauptteil spielt sich einfach hier in dieser Region ab. Und das hat einfach was mit dem Karneval zu tun. Da sollte man eigentlich auch übrigens glücklich drüber sein und nicht lange überlegen, sind wir jetzt hier eine internationale Band. Weil ich glaube, die Künstler haben es wesentlich schwerer. Weil ich wüsste nicht, außer Bruce Springsteen, wer noch, oder die Rolling Stones, wer 42 Jahre davon leben kann. Das ist ja schon mal ein Riesending, ne?
Absolut, wir hatten es hier auch mehrfach schon besprochen mit vielen Gästen. Köln steht halt für Karneval und das ist wirklich, wenn Köln bei irgendwas Champions League ist, dann ist es der Karneval. Da darf man ja auch stolz drauf sein, gerade auch im Bereich der Musik, oder? Das ist mit Ausrufezeichen zu versehen wahrscheinlich, oder?
Ja, wir hatten eben ganz kurz mal überlegt, also ich bin ja auch nicht als Funky Mary, aber auf der Bühne unterwegs auch schon seit auch 43 Jahren. Und früher war das so, ja, Mist, jetzt habe ich es verraten, ne? Scheiße.
Nein, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und Vierjährigen sowas rechnen. Das ist mir wirklich trivial. Man ist immer so jung, wie man sich fühlt.
Oder anfühlt.
Oder anfühlt, genau. Ja. Und das ist aber, früher war das tatsächlich so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Makel, ne? So, ach, du singst im Karneval. So, ne, so fast so schon, ach ja, das tut mir aber leid, dass du nur im Karneval singen kannst. Mittlerweile, das hat sich komplett, also ich nehme das zumindest so wahr, das hat sich komplett geändert. Also weder Kölsch ist anrüchig, noch, dass man im Karneval auftritt, weil mittlerweile das wohl auch verstanden wird, was für ein Potenzial sich hier in Köln und eben, ich sage mal, plus, minus fast 100 Kilometer, würde ich sagen, so abspielt. Und es ist tatsächlich so, dass die Künstler, die eben abends mal eben 800 Kilometer fahren müssen, nehmen wir mal die ganzen Mallorca-Künstler, mit denen wir auch sehr, sehr gut connected sind, dass die sagen, wir beneiden euch teilweise sogar, dass ihr jetzt, also die großen Bands ja noch mehr, von Gürzenich zu Satori, zu Kristallsaal, zu dies, das und so weiter, und ihr habt gerade mal irgendwie 50 Kilometer abgerockt an so einem Abend, da beneiden wir euch sogar drum. Ne? Also das wird eher so, dass das Label, wow, wird jetzt vergeben. Und das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Und wenn du dir mal die Evolution der Bands jetzt anguckst, wer da alles neu als Sänger dazugekommen ist, dann sind das nämlich auch genau die Profisänger, die früher auch die Kilometer gemacht haben und natürlich auch in professionellen Coverbands zum Beispiel waren, die jetzt die ganzen Bands halt nachbefüllt haben und die das sehr wertschätzen, hier auch die Prominenz auch zu haben, das Auftrittsvolumen und eben nicht mehr diese Gurkerei und nachts zu Hause schlafen zu können. Und ich glaube, das hat einfach eigentlich nur Vorteile. Also ich würde gar nicht anders haben wollen. Überhaupt nicht.
Sprichst den vielen Nachwuchs an. Ich glaube, die wissen natürlich heute sehr genau, was dann das Ziel ist. Ne? Sie wollen auf die Bühnen in Köln und im Karneval und dann eben diese 5, 6, 7 Auftritte in der Session haben. War das bei euch damals vor 42 Jahren auch schon genau so absehbar, dass das eine ähnliche Dichte hat? Oder hat sich das entwickelt im Laufe der Jahrzehnte?
Es sind vielleicht jetzt doch ein paar mehr geworden. Aber im Grunde hat sich, glaube ich, das Verhältnis nie geändert, wenn man mal überlegt, wie viel jedes Jahr neu dazustoßen wollen. Das ist aber so eine Dunkelziffer. Das sind über 100 Gruppen, die eigentlich, ich habe ja waschkörbeweise voll, ob das früher Demokassetten waren und heute irgendwelche Sachen auf dem Computer gespielt werden. Also diejenigen, die sich da rauskristallisieren, der Prozentsatz ist immer noch wesentlich genauso gering wie damals, ne? Also was da jedes Jahr sich neu anmeldet und dann halten die ersten Jahr vielleicht mal irgendwie 3 Monate durch. Nach 2 Jahren stellt sich dann doch für die meisten raus, oh, wie schwierig dieses Geschäft ist. Dann stellt sich kein Hit ein. Und es ist alles erfolgsabhängig und alles vom Lied abhängig und von so vielen Dingen abhängig, dass die Leute sich untereinander verstehen. Viele Gruppen kriegen auf einmal Krach, weil sie Erfolg haben. Und dann will der eine nach links, der andere nach rechts und dann ist das Ding auch auf einmal wieder aus. Also es ist schon verdammt schwierig, so lange zusammen zu sein. Vor allen Dingen, die Erfolg zu haben oder hochzukommen, ist vielleicht manchmal noch relativ einfach, aber dann kommt ja diese Welle. Irgendwann, man kann nicht immer weiter nach oben. Hat Hartmut Priest damals von den Weiser Mann von den Black Firs, der hat mir damals schon 1985 im Eselchen, da saßen wir nachts in der Kneipe, und da sagt er, du musst dir 2 Sachen merken in diesem Geschäft. Die Mark ist nur 50 Pfennig wert. Da wollte dann, dass jeder damit haushalten sollte. Und sagte, Erfolg ist wie eine Mauer, sagte. Und irgendwann liegst du oben drauf auf der Mauer und dann gibt's nur 2 Wege, nach links oder rechts runter. Aber den Weg runter, bis du den nächsten Anstieg wieder findest, der ist der schwierigste. Ne? Und das habe ich mir eigentlich immer gemerkt. Da hat er verdammt recht gehabt. Wenn ich heute mal so zurückgucke, man muss so mehrere Kurven mal mitkriegen. Und viele Bands schaffen eine Kurve nicht mehr. Die kommen rauf, aber der Abgang ist dann auf einmal zu schwierig und zerstreiten sich oder die Band geht wieder auseinander. Also wenn man dann doch mit ein und derselben Besetzung mal vielleicht 2-3 Jahrzehnte übersteht, dann kann man doch sagen, ist eine gewisse Grundstruktur da. Ne?
Die Funky Marys gibt es jetzt auch schon seit 22 Jahren?
Ja. 23. Jahr jetzt.
Ihr habt ja durchaus da sogar eine gemeinsame Historie. Also Pavement hat sich damals halt dazu entschieden, euch dann auch zu produzieren. Ihr wart die erste Frauenband in dem Sinne, die ist im Karneval. Also
nee,
in der
das ist eine Fehlannahme.
Okay.
Das ist eine Fehlannahme. Tatsächlich gab es Couleur. Vor uns Couleur und die Köln Girls waren auch ein Jahr vor uns tatsächlich da.
Ja?
Die waren ein Jahr vor uns, genau.
Hat der Moderator wieder schlecht recherchiert?
Mhm. Nee, macht ja nichts. Dafür hast du uns gesagt. Genau. Nein, aber das ist ja auch, ne, wahrscheinlich fließender Übergang.
Die einzigen
gewesen.
Überlebenden, ne?
Nee, die einzigen Überlebenden sind wir nicht. Sind wir, findest du?
Aus der Zeit, doch.
Aber worauf also, ich auch hinaus wollte.
Nein, darf ich das ganz kurz erklären? Das Witzige ist ja, also ich meine, mit den Mädels hier, also Köln Girls, ich sag immer so, weil ich weiß, vielleicht weiß man das nicht, aber die darf man das sagen?
Darf man ruhig sagen.
Die Sonja von den Köln Girls ist ja seine Frau. Also deswegen habe ich hier immer so dieses Connecten. Was ja wirklich komisch ist, wir haben die Mädels ja so gut wie nie getroffen, die anderen Frauenbands. Und deswegen wissen wir auch nie so genau, wo stehen die jetzt, machen die jetzt noch, machen die, weil es nie Sitzungen gab, wo 2 Frauenbands gebucht waren. Es war immer so, ach ja, nee, wir haben ja schon eine Frauenband, ne? Das haben die Mädels bestimmt auch erzählt. Und das war immer total strange, deswegen wussten wir eigentlich nie, okay, was macht jetzt der andere, außer natürlich über Social Media und so weiter und so fort. Ja, das nur als Ergänzung, aber was war die Frage? Ich habe sie vergessen.
Ich wollte damit eigentlich an Detlef übergehen, warum er damals schon wusste, dass das eine Erfolgsstory ist.
Also, ach so.
Du hast ja dann irgendwie ja daran geglaubt, an dieses Konstrukt.
Ne? Ja, also klar, wir haben einfach schon an die Agilität der Andrea, die damals auch noch 70% mehr hatte wie heute. Also heute, damals wäre ich gar nicht mehr zu Wort gekommen, weißt du? Also, sie hat schon genau einen Plan im Kopf gehabt über ihre Karriere und war da sehr vehement dran am Arbeiten. Und das haben die meisten eben nicht. Ne? Man muss schon irgendwas unbedingt wollen, das haben wir schon gespürt. Und dann haben wir dieses Casting, ne, im Maritim haben wir eins gemacht. Ne?
Ja, wir hatten mehrere Stufen. Das war im Maritim 2 Tage, dann waren wir ja in Königswinter. Es war im Zuge dieses Popstars-Casting, haben wir das so ein bisschen adaptiert auf Kölsch. Und dann waren wir doch in Königswinter.
In Königswinter,
das Bootcamp,
genau.
Bootcamp dann. Mhm. Und nee, Bootcamp war dann auf Ibiza. Das war eine Woche Ibiza.
Ja, genau. Da hatten wir aber die Band schon im Grunde zusammengestellt.
Genau, richtig.
Ne?
Und dann der erste Auftritt am Presseball, weißt du?
Würde heute von RTL2 begleitet werden.
Völlig, völlig explosiv.
Ja, ja. Nein, aber es war eben auch eine gute Nummer am Start. Ne? Also
ja.
Waren wir ja auch nicht ganz unbeteiligt. Und das ist immer das A und O. Ne? Man braucht also letztendlich, man kann auch so nett sein und so schön in die Kamera lächeln. der Hit muss da sein. Ne? Und wenn man so lange überlegt, muss das auch, so lange überlebt, dann muss das auch 2-, 3- und 4-mal passieren. Ne? Sonst schafft man, also das würde ich sagen, das hat sich verändert. Früher konnte man vielleicht mit einem Hit 3 Jahre länger überstehen, aber heutzutage ist das kürzer geworden. Ne? Die Konkurrenz ist größer, Publikum ist vergisst schneller, also alles schnelllebiger geworden. Ne?
Ja, und was, ich denke mir, das wirst du wahrscheinlich genauso sehen, also einmal musst du halt immer weiter Gas geben, also es gibt keins, wo du sagst, also jetzt kann ich mich aber mal zurücklehnen, jetzt hatte ich letztes Jahr Leve Marie, dann kann man, da, weißt du, das geht nicht. Also du musst halt immer wieder, das ist tatsächlich
ja,
so.
Ja, ich glaube sogar, du sagst gerade Leve Marie, das war natürlich jetzt so ein Jahrhundert-Hit.
Ja.
Wenn, ich behaupte sogar, wenn wir den nicht gehabt hätten, weiß ich gar nicht, ob wir heute überhaupt noch eine Rolle spielen würden, weil da haben wir da vorher schon eigentlich zu lange geschlafen, durch unseren ganzen Stress, die Streitigkeiten damals, Auseinandersetzungen. Und das merkt man daran, was so ein Titel dann eigentlich ausmacht, ne? Wie weit der einen wieder nach oben spült. Und das darf man nie vergessen. Und das hat mich immer dazu bewogen, auch anderen Künstlern zu sagen, ey, schreib Nummern, bleib dran, es ist nur der Titel. Und nicht, wie gut einer die Buchhaltung im Büro macht oder wie schnell einer das Auto putzen kann. Das sind alles organisatorische Sachen, die können 1000 andere auch. Aber den Hit auf den Punkt zu bringen, das muss man, da muss man immer dran sitzen, und deswegen ist die Kreativarbeit eigentlich bei allen Leuten, die auf der Bühne stehen, wahrscheinlich die wichtigste. Also würde ich heutzutage nach 42 Jahren behaupten können.
Ja, und auch einfach, finde ich, noch die Zeichen der Zeit irgendwo erkennen. Also bei uns war eine ähnliche Situation, bevor wir Danze, also den Song Danze hatten, da war halt auch so, da merktest du so, Krebs so ein bisschen rum, und irgendwie es musste sich neu erfunden werden. Also das war wirklich bei uns so der Zeitpunkt, wie wir gesagt haben, wir müssen uns irgendwie neu erfinden. Das muss irgendwie fresher auf der Bühne werden. Das muss da muss was passieren. Und da passte dieser Titel, der passte halt einfach wie Faust aufs Auge. Den haben wir gefühlt. Der kam aus unserer eigenen Feder. Das war halt auch so ein Ding. Und deswegen,
ja, das
war für uns
auch
so
das Selbstbewusstsein. Ne?
Absolut. Mhm. Das war für uns so der Point of nicht No Return, sondern Point of Return. Also dann ging's wieder in eine ganz andere Richtung, und das passte dann halt auch zum Zeitgeist.
Also nochmal speziell zu diesem Thema Titel schreiben. Also ich meine, Kreativität kannst du ja nicht lernen, kannst du auch nicht erzwingen. Ist das ein ganzjähriger Prozess? Sind das auch Zufälle? Entsteht das jetzt zum Beispiel auch in der Session, dass man irgendwie über Themen spricht? Mensch, das wäre auch was für Sommer, für nächstes Jahr.
Ja, das ist ja ein ständiges Thema. Ne? Man steht irgendwo im Foyer, einer klimpert immer irgendwo was rum, und ich weiß noch damals, als ich Heimat ist, den habe ich nachts im Klavier in der Session, ich glaube um 2:30 Uhr, habe ich noch in meinem iPhone stehen, irgendwann aufgenommen. Und erst ein halbes Jahr später habe ich dann irgendwo im iPhone wiedergefunden. Ich habe Lalala gesungen und die ganze Melodie gespielt. Habe ich den Jungs dann hingelegt, und dann sagte Klaus, dann müssen wir doch mal dem Hans Knipp schicken, das ist doch super, die Musik. Und dann erlebte Hans Knipp noch und hat dann gesagt, boah, ist ja die geilste Melodie, die ich im letzten Jahr gehört habe, und schrieb über Nacht dann den Text. Das sind natürlich wahre super Zufälle, wo dann damals der Sven sagte, ja, darf ich das denn mal probieren? Ja, da ist ja kein anderer da, dann lassen wir jetzt mal gerade machen. Ne? Und dann, ich hatte wahrscheinlich in dem Moment, wo ich das aufgenommen habe, ich dachte, könnte vielleicht mal für ein Weihnachtskonzert sein. Also das sind solche Dinge, die gehen manchmal über Monate, über Jahre, und deswegen braucht man so ständig solche Sachen in der Schublade. Und immer müssen sich auch Leute wieder zusammensetzen. Oder ich treffe mich ja mit dem Sven schon mal, dann hat er irgendwo gesagt, hey, ich habe da eine Idee für einen Vers. Und sag ich, lass mal hören. Aber sagte, ich komme auf keinen Refrain. Und dann sage ich, ich habe aber eine Idee gehabt von einem Refrain. Und da passte auch einfach zusammen. Ne? Das sind Zufälle, die man kriegt ja oft die Frage gestellt, wie entsteht denn sowas? Ne? Wir haben aber auch schon da gesessen und haben eine Woche bei mir auf dem Boot in Roermond gesessen und haben aufs Wasser geguckt und wollten uns anschließend erschießen, weil einfach nichts gab. Ja. Also Blatt blieb leer und dann kommen andere vorbeigefahren. Ja, so wie ihr hier arbeitet, so möchten wir mal Urlaub machen. Ja, ich sage aber, wenn der Druck dahinter ist, dass auf diesem weißen Blatt Papier irgendwas stehen muss, dann kann das zum Wahn werden. Ne?
Aber da muss ja die Erleichterung auch unfassbar sein, wenn es dann eben zündet. Also nicht nur in einem selber, man spürt natürlich auch vieles, aber wenn es dann auch beim Publikum ankommt, ne? Ich meine, das ist alles Entscheidende.
Ja, das ist das geilste Gefühl überhaupt, ne? Wenn das Publikum deinen Song mitsingt, wenn die drauf abgehen oder du ganz einfach merkst, das ist ja so, bei euch, ich glaube, ihr fangt ja im Jahr über schon viel mehr an, den Titel zu spielen, weil die haben ein bisschen, also der Vorteil klingt immer ein bisschen blöd, aber die Bands, die ja live spielen, haben so ein bisschen den Vorteil, sie können die Nummer ja antesten. Die können die Nummer auch 12-mal antesten. Und also, wir haben ja immer so, bei uns, wir müssen erst ins Studio gehen, dann wird die Nummer produziert und dann können wir mit der Nummer auf die Bühne gehen. Das heißt, wir sind immer ein bisschen später und spätestens aber im November wird dann halt die Rakete gezündet und dann checkst du halt den Titel an oder im Oktober, November und du hast direkt ein Gefühl dafür. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr auch direkt ein Gefühl dafür, okay, könnte was werden? Noch nicht so 100% wird ein Hit ja, oder so, aber du
man
hast
wird,
so
man wird immer vorsichtiger mit der Zeit, aber du Gefühl. Hast natürlich schon ein Gefühl. Erstmal sind wir auch, wie fast alle Bands, eigentlich immer zu spät. Ne? Also wenn Karneval vorbei ist, musst du ja eigentlich jetzt schon wieder darüber nachdenken.
Ja.
Und aber dann denkst du, ach nee, jetzt erstmal ein bisschen Urlaub machen und dann gehen die Gigs irgendwann wieder los und dann denkst du, ja, man müsste es mal, dann kommt das erste schöne Wetter und dann der eine hat eine Idee, die wird wieder verworfen. Also so geht es ja ständig, so ein Ding. Und ich weiß, wie oft wir da auf der letzten Rille irgendwo gesessen haben und die Sommerferien waren schon vorbei und so war es auch bei Lev Marie. Dann haben wir irgendwann im Proberaum, ich glaube, die Musik haben wir ziemlich schnell zusammengebastelt. Haben wir gedacht, ja, ist ganz nett, aber weiß man nicht, was da rauskommt. Und dann, ja.
Habt ihr nicht dann in Holland gespielt? War das nicht dann da auf diesem Oktoberfest?
Ja, aber erst musste mal der Text hin. Und
okay.
dann bin ich dann irgendwann mal nach Holland auf meinem Boot, ich musste was reparieren. Und dann sage ich, ja, dann arbeitet doch mal. Dann komme ich dann wieder und dann sitzen die ja vor mir und dann steht dann Crash Boom Bang auf dem Zettel. Und dann sage ich, oh, ich habe es doch bei den Kaffee getan, ne? Also anstatt Lev Marie, Crash, Boom, Bang.
Nicht
weißt du?
Dein Ernst.
Ja, sag ich, das kann doch nur von dir kommen, Sven. Ne? So ein Blödsinn, das habe ich schon nie gehört.
Also es
ne?
hätte fast Crash, Boom, Bang.
Oh mein Gott.
Lied,
ja. Ja, und dann gab es aber ich wurde jetzt erstmal angefeitet, weil ich den ganzen Tag noch, ja, du hängst da in Holland rum und kommst hier an wie der Großkotz und dann ist alles scheiße. Dann setz dich auch mit dabei. So die Satz in die Diskussion dann so, ne? Es gab richtig Stress. Ne? Und dann habe ich gesagt, sag ich, und du, Sven, hast mal wieder, sag ich, Klaus, du hast ja gar nichts gesagt und du hast wahrscheinlich aus dem Fenster geguckt, wolltest nur nach Hause, sag ich, und du hast deinen Scheißdreck hier durchgesetzt. Also, so kann man, habe ich schon oft erzählt. Und dann, ja, aber so entsteht durch so einen Streit, kam dann auf einmal. Kam es irgendwie, wie macht man denn Frauen an? Oder was ist denn, ne? Und dann sag ich, du mit deinem Bärchenblick da, ne? Und sag ich, du kannst mich doch hier deinen 1000 Tattoos auf dem Arm, ne? Aber sag ich, deine Äugelchen, ne? So eine Diskussion fing dann an. Sag ich, weiß schon, wie du das machst, ne? Und dann habe ich noch diesen Satz gesagt, eine Mischung aus George Clooney und einem Bär. Und das war dann natürlich auch Bestandteil.
Ja,
und so kamen wir durch dieses Streitgespräch, kamen wir jetzt auf dieses Ding und dann haben wir irgendwie bis abends durchgearbeitet. Auf einmal waren wir drin, hatten wir für den, ja, eigentlich den Sven eine Rolle gefunden, ne? Als derjenige, der jetzt abends, samstags abends rausgeht, so wie wir das Video gedreht haben. Und dann war das relativ schnell entstanden. Aber da haben wir uns immer noch nicht vorgestellt, dass das was sein könnte. Aber jetzt waren wir schon so spät und dann haben wir wirklich in Belgien und in Holland haben wir da gespielt und waren über 1000 Leute da in dem Zelt und dann haben die da alle auf dem Kopf gestanden und haben gesagt, ja. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ne? Und dann stand eigentlich im November schon so fest, ne? Und als der Peter Brinks mich anrief, sagt er, so eine Scheiße.
Das ist immer ein guter Indikator.
Da kommt doch keine Sau mehr dran vorbei an dem Ding.
Session gelaufen.
Ja, sag ich, dann gönnen uns da auch mal.
Ja.
Das sind die Sachen, wo man erlebt es wirklich erst, wenn man es vor Publikum ausprobiert. Also die Gefühle, die die Band selber hat, die kannst du alle in eine Tonne kloppen. Weil das ist auch schon oft genug daneben gegangen. Ne? Eigentlich ist es aber auch das Allerschönste, weil man nicht mit irgendeiner Tabelle dann rangehen kann. Ne? Und man weiß nie, was da hinten rauskommt. Ne? Deswegen sage ich immer, hinsetzen, arbeiten, aus Blödsinn, aus Spaß, ist egal.
Ja. Schönste Genesung. Ja. Musst du uns auch noch verraten, dass Danze eigentlich Abrocke hätte heißen sollen? Oder?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, die Idee war wirklich Danze. Und irgendwie war das dann auch so ein Trigger-Titel. Also danach kamen so viele Danze-Titel. Keine Ahnung, hat wahrscheinlich auch wieder einen Nerv getroffen. Nee, es war klar, dass ich will Danze. Das war klar. Und wir haben den Titel mit Björn zusammengeschrieben, Björn Häuser. Und er kam dann mit den Strophen, halt mit der ersten Strophe um die Ecke. Und da war, also auch in diesem Feeling, so dieses, warten nach, ey. Ja, und das war direkt, also ich habe nur warten nach, ey gehört und dachte mir so, ja, das ist es. Das ist es und genauso machen wir das und dann haben wir halt weiterentwickelt. Aber das, nee, das war direkt klar. War geil.
Dieses Jahr funktionieren bei euch beiden die Titel. Bei euch ist dies ja so, ihr seid jetzt auf einen hochdeutschen Song gegangen.
Also es passiert mal, ne?
Genau, also nicht bewusst.
Nein, das machen wir nie besser. Bewusst, ja.
Ist das, spürt ihr das beim Publikum, wird das gutiert oder wird es dann manchmal auch nicht so gut befunden? Oder?
Du meinst, ob es hochdeutsch ist oder ja. Nicht? Ich glaube, es muss einfach stimmen. Also ich glaube, wir waren die erste Band damals schon, die mal einen hochdeutschen Titel, heute brennt mein Iglo, ne? Ist auch hochdeutsch. Er war der weißeste Mann am Strand.
Übrigens eine unserer absoluten Lieblingsnummern. Immer wenn wir die Pavaya sehen, dann gucken wir den Sven ganz traurig an, weil er weiß dann, er war der weißeste Mann spielen. Das weiß er ganz einfach. Und wir stehen immer in der ersten Reihe, wenn wir die Pavaya sehen.
Das ist auch so ein Titel, der... Ja, der ist, glaube ich, irgendwo zwischen Travemünde und auch München, egal wo, auch Mallorca. Den kennt irgendwie jeder. Ne? Es war nie damals bei uns der große Hit, aber wenn überhaupt nichts mehr geht, ne, dann dieser Titel, egal in welcher Einöde man noch gerade ist, ist einfach verrückt.
Kennst du den auch, Björn?
Aber das selbstverständlich, jetzt persönlich ich wichtig. Möchte aber nicht jetzt singen müssen.
Ach schade, ich dachte, wir hätten mal zusammen hier. Okay.
aber das sind manchmal so Sachen, die auch manchmal viel später kommen. Oder als wir damals Buenos Dias Matthias rausgebracht haben, das war ja ziemlich schnell, einer unserer ersten Hits, da war ich mit Micky alleine auf Mallorca und dann haben wir uns vorher hatten wir überhaupt kein Geld, überhaupt da jemals dahin zu fliegen. Und dann haben uns ein paar Leute eingeladen und haben uns den ganzen Kram da angeguckt und haben gesagt, das ist ja Horror, was hier passiert. Ne? Und waren dann auch mit so einer, ja, mit so einem Versicherungsvertreter, auch Kranz und Nüsschen damals. Ja. Und der hatte alle so Geschäftsleute bei sich. Und der eine kriegte auf einmal im Flugzeug, hatte seine Nitro-Tabletten gekriegt, weil er einen Anfall kriegte. Das ist alles in dem Text eigentlich drin. Also wir haben eigentlich nur aufgeschrieben, was wir da erlebt haben in 4 Tagen, dass wir auch wirklich nicht im Bett waren. Ich habe die gleichen Klamotten angehabt, wie wir wieder zurückgeflogen sind. Und dokumentarisch haben wir eigentlich unsere 4 Tage aufgeschrieben. Also kann man auch wahrscheinlich gar nicht erfinden, wenn man sich den Text heute noch durchhört.
Der ist aber immer noch aktuell, ich sag's.
Ja. Und dann sind wir natürlich, haben wir da erstmal gar keinen, dann lief dieser Titel auf der ganzen Insel, wir sind im Jahr da drauf nochmal dahin geflogen. Aber uns hat keiner erkannt. Wir haben gesagt, hier, das ist unser Titel. Ganze Schinkenbude war am Singen. Das ist unser Titel. Ja, gib nicht so an, du Blödmann. Hieß dann. Das sind so, der kam eigentlich dann viel später erst.
Der ist doch jetzt auch als, hier, von König von Palma oder so. Irgendwas wurde doch jetzt auch gedreht und so. Ist der nicht sogar als Titel da jetzt genommen worden?
Ja,
in
ja.
Der Serie?
Ja, ist genau. Da auch mit drin.
Ja, auch mein Unterschlag hinten raus.
Absolut, ja, ja. Absolut. Ja.
Wir haben jetzt schon eben viel gehört, wie die Funky Marys entstanden sind und wir haben eine wunderschöne Rubrik. Vieles lassen wir uns aus Kindermund erklären hier bei Mr. Nobel Brennt und heute lassen wir uns mal erklären, wie die Pavaya entstanden sind.
Kids erklären Karneval. Heute Pavaya. Viele kölsche Bands haben Namen, die mit Karneval, Leben und Tanzen zu tun haben. Doch was bedeuten die Worte eigentlich? Fangen wir mal an. Bei den Höhnern ist es noch relativ einfach. Höhner sind einfach Hühner, die immer Gock-Gock machen. Höhner, das sind halt die Musiker, die den Saal rocken. Wie Hühner im Stall, nur lauter. Und die Blackfurs, die sind mitnichten schwarz, sondern barfuß unterwegs. Blackfurs, das sind die Leute, die ohne Schuhe durch die Gegend laufen. Frei, fröhlich und wild. Genauso wie Karneval sein soll. Aber was sind dann die Pavaya? Es kommt vom französischen Pavé, das heißt Pflasterstein. Pavaya sind also die Leute, die Pflaster legen, auf den Straßen und Wegen, damit alle sicher darüber laufen können. Und klar, wenn Karnevalszüge durch die Stadt ziehen, braucht man gute Wege. Eigentlich haben die Pavaya also den Boden bereitet, im wörtlichen Sinne. Vielleicht auch dafür, dass man überall heute tanzen kann. Alaaf!
Ja, den Karneval aus Kindermund erklärt immer wieder herrlich. Apropos Kinder, ich glaube, bei euch ist es auch oft so, dass Kinder auf euch besonders positiv reagieren. Ne? Ist das bei der ganzen Bandbreite, bei der ganzen Vielfalt der Veranstaltung, ist es auch oft schön, einfach viele Kinder im Publikum zu haben?
Das ist super schön. Wir machen auch tatsächlich unfassbar gerne Kindersitzungen. Also wir variieren natürlich dann unser Programm ein bisschen, ne? Und das ist sehr viel mehr Interaktion und hier Choreografie. Aber ich glaube, die lieben uns einfach schon ob unseres Outfits. Das finden die halt irgendwie, das ist ja schön bunt und können sie sich auch irgendwo mit identifizieren. Das erstmal. Und das Zweite, da passiert natürlich super viel auf der Bühne, ne? Da ist ja Rumgehüpfe und dann werden die Kinder mit integriert und so. Das finden die toll. Und was uns halt echt aufgefallen ist, wir scheinen mit unseren Songs halt auch wiederum den Nerv der Tanzgruppen irgendwie zu treffen. Das heißt, egal welche Tanzgruppe tanzt auf irgendein Lied von uns. Deswegen kennen die uns halt auch. Und es gibt ja auch so Veranstaltungen, zum Beispiel Kölle Alarm oder so, ne, wo es halt darum geht, so Kinder ohne Alkohol und dürfen Party machen im Alter von 12 bis 16 Jahren. Die flippen komplett aus. Es ist super geil. Und was halt auch noch ein positiver Nebeneffekt ist, dass halt einfach gar kein Alkohol da im Spiel ist und auch never sein wird. Und das ist halt echt eine schöne Sache. Und deswegen, also Kinder feiern uns und wir feiern die Kinder. Und seitdem wir selber halt alle Mütter sind, ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte, ne? Also das ist schon immer dieses, ach man, guck doch mal so, ne? Diese typische. Und einfach schön.
Mhm. Blicken wir noch kurz nach vorne. 42 Jahre, hast du gesagt, gibt es die Pavaya schon. Ist es immer wieder schwierig, Tradition zu halten und sich auch immer wieder neu zu erfinden, wenn du nach vorne schaust, mit Sorge oder weiterhin für die Pavaya voller Selbstvertrauen, das läuft schon?
Sagen wir mal, zu weit nach vorne schauen ist immer gefährlich. Und je älter du wirst, umso weniger schaust du nach vorne, weil die Zeit wird ja nur einfach kürzer. Ich werde natürlich auch oft gefragt, mittlerweile sind der Klaus und ich ja auch die Ältesten, der Klaus ist 70 geworden, ich werde 67 dieses Jahr. Und dann kriegt man oft die Frage gestellt, na, wie lange machst du denn noch oder wie lange musst du noch? Und hatte ich eben schon im Auto erzählt, ich glaube, die Frage, die stelle ich mir gar nicht. Ich meine, wenn man natürlich so wie ich jetzt noch eine jüngere Frau hat und noch zwei kleine Kinder, dann will man auch nicht unbedingt den Rentner zu Hause abliefern. Muss jeder so für sich den Punkt finden. Und ich glaube, bei uns in der Truppe ist es so, dass es ein sehr homogenes Verhältnis zwischen den Alten und den Jungen ist. Und, weil der Sven ist ja mittlerweile auch schon 13 alt. Jahre. Ja, der ist ja auch nicht mehr. Nein,
Grüße an Sven.
Nein, mittlerweile 13 Jahre dabei. Der Johnny ist schon über 20 Jahre bei uns und man muss auch irgendwann die Rollen ein bisschen verteilen, abgeben können. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Der Johnny macht das ganze Auftrittsbooking, was ich früher alles gemacht habe. Man muss das frühzeitig auch ein bisschen in die Hände geben und es muss irgendwo ein respektvoller Umgang miteinander sein. Und ich glaube, wir ergänzen uns eigentlich ganz gut aus Tradition, neuen Ideen. Als Alter muss man natürlich auch neuem wieder aufgeschlossen gegenüber sein. Und ich glaube, was bei uns auch eine ganz wichtige Geschichte ist, ich glaube, wir haben so ein einzigartiges System. Wer raus ist, ist raus. Der kriegt auch kein Geld mehr von der Band. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Die Band, die da ist, die überleben muss, einfach nicht noch mit so ein paar alten Rentnern zu belasten. Und da muss jeder dafür gesorgt haben, dass er seinen Schäfchen im Trocknen hat oder nicht. Ne?
Aber die Pavaya grundsätzlich sollen halt weiter existieren. Weil ja. Ich habe mal von den Brinks-Brüdern gehört, wenn sie aufhören, dann wird wahrscheinlich die Band auch nicht weiter existieren. Gut, da liegt es dann vielleicht auch noch mehr dann an dem Namen. Aber bei den Pavayern soll es eher sein wie bei den Black Firs zum Beispiel, dass dann einfach Figuren ausgetauscht werden.
Sagen wir mal so, es ist immer, ich glaube, es ist immer erfolgsabhängig. Ne? Also wenn ein neuer Sänger kommt, ich weiß ja, muss es ja am eigenen Leib erleben, dass alle Leute gesagt haben, oh, jetzt ist der Mickey weg, jetzt geht die Band kaputt, da ist alles hängt natürlich immer an dem Sänger. Dann kommt es auch an, welchen Titel du hast. Und wenn du, und der Sven hat natürlich, es hat natürlich ja noch 3 Jahre gedauert, aber dann hatten wir dann eben Lev Marie und dann ist meistens alles vergessen. Die Welt ist brutal, ne? Und ob das damals, gehen wir zurück, nimm mal die Höhner. Ich werde nie vergessen, als der Peter Horn damals, den heute kaum noch einer kennt, aber Dann habe ich auf der Bühne gestanden mit dem Peter Werner. Ich sage, du, hör mal, habt aber jetzt ein Ding vor der Brust, wenn er jetzt den Sänger austauscht. Sagt er, keiner ist so wichtig, dass er nicht ausgetauscht werden kann. Das war seine Aussage. So, und dann stieg dann Henning Krautmacher ein und hatte direkt letztendlich die Pizza. Und damit war alles andere vergessen. Ne? Also schlimmer ist das, wenn natürlich dann kein Hit kommt. Ne? Nimm den heutigen Wechsel jetzt von Henning Krautmacher.
Prinzessin
ja. War ein Hit. Ne? Also, und das ist die brutale Wahrheit. Ne? Natürlich, ob man das so toll findet, und es kommen ja immer wieder Leute an, ach schön, dass bei euch noch irgendwie zwei Alte dabei sind. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Nostalgie. Also ich mache mir da nicht so viel vor. Wenn man da raus ist, ist man auch ziemlich schnell vergessen.
Bei euch ist es natürlich so, du bist schon sehr Funky Marys. Ist das manchmal dann auch natürlich damit verbunden, dann auch eine gewisse Art von Druck, dass es auch irgendwie alles, das ganze Gebilde von dir abhängt? Ist schon ein bisschen anders als bei den Papayern, ne?
Ja, wir haben ja auch, glaube ich, ein anderes Geschäftskonstrukt und Bandkonstrukt. Also meine Schwester und ich haben ja die Firma, also Firmeninhaberin, und die Mädels sind ja quasi also als Honorarkräfte dazu gebucht. Und wir haben aber natürlich eine feste Formation. Das heißt, es gibt die drei Mädels, die halt die festen Funky Marys ausmachen. Aber nichtsdestotrotz ist die Firma, das sind halt meine Schwester und ich. Und ich glaube, es würde theoretisch auch gehen, dass es die Funky Marys darüber hinaus gibt. Aber ich glaube, es würde in der Band keiner wollen. Also es klingt jetzt total blöd und vermessen, aber also wir treten nicht ohne mich auf, und es hätte aber auch keiner Bock drauf. Man soll nie, nie sagen, ich weiß, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, wenn ich aufhöre, hört auch die Band auf. Ja.
Wir haben viel schon darüber gesprochen, wie ihr euch auch modernisiert, immer wieder neu erfinden müsst. Ein Thema vielleicht noch in dem Zusammenhang: Wann gibt es den ersten KI-generierten Funky Marys Titel?
Aber wir hatten das doch schon mal. Da war doch irgendwie vor irgendwie, war das vor Corona oder wie? Nee, das war nach Corona. Da gab es doch so diese Challenge, ne? Mit diesem, dass man über KI einen Song generieren sollte. Das haben wir tatsächlich mal ausprobiert. Der war gar nicht mal so schlecht, der Song. Aber ich glaube, also ich habe da keine Angst vor. Nee, gar nicht. Ich weiß, dass da sehr viel im Moment unterwegs ist in anderen Szenen und also Musikszenen, aber. Ich glaube nicht, weil das, was KI machen kann, das kannst du auch machen, indem du halt einfach Akkorde selber versuchst, aneinander zu reihen. Also letztendlich greifen die ja auch auf Erfahrungswerte zurück. Und dieses Hit-Gespür, glaube ich nicht, dass du das über KI generieren kannst, weil da gehört ein bisschen mehr zu. Aber um Gottes Willen, auch da, sag niemals nie. Nur die Frage ging ja eher so, habt ihr da irgendwie Schiss vor, dass da jetzt irgendwie die Hits am laufenden Band von anderen...
Vor allem die KI kann ja nicht auf die Bühne gehen. Also es kommt ja, das ist ja auch gerade das Schöne jetzt an der Sessionszeit, die Auftritte, die Live-Auftritte, davon lebt es ja, ne?
Ja gut, also wenn du mich fragst, ich halte das alles für scheiße. Aber
ja. Das ist eine klare Aussage.
Er hat es nur anders ausgedrückt.
Ja, ich bring's für mich mal. Ich okay, dachte, Mann. Mit 66 darf ich das vielleicht sagen. Ich glaube, die KI kann vieles. Ich glaube, die kann auch gut operieren und vielleicht besser wie mancher Chefarzt. Und aber Kreativität, ne? Also die KI kann auch nur das zusammensetzen, was andere schon erfunden haben. Und gut, das machen wir natürlich beim Texten und die Musik wird ja auch nicht neu erfunden. Aber man macht irgendwelche Verhaltensmuster und versucht, das irgendwie nachzumachen. Die KI setzt das natürlich zusammen. Die Erfolgswerte und was weiß ich. Aber das hat man ja auch vorher, bis die KI noch nicht gab, auch gemacht. Da gab immer schon die Produzenten und die Arrangeure und die Komponisten, die gesagt haben, guck mal, der hat genau Moll 7 und ja. C-Moll 7 in der Kombination, das muss ja ein Hit gewesen sein. Ja, dann hat der Sänger aber eine andere Zahnlücke gehabt und dann war es trotzdem anders. Also ich sage einfach so, wie es ist, dass das unmittelbare Feeling vom Menschen, man kann auch nicht sagen, die Farbe Blau ist besser als die Farbe Rot, also
Plus, und also entgegen dem, dass es natürlich immer der Titel sein muss, was wir eben auch gesagt haben, ist ja trotzdem auch Musik im Endeffekt gerade, finde ich, in unserer Szene so ein 360-Grad-Erlebnis irgendwann. Ne? Also mir ist zum Beispiel häufig so gegangen, ich habe so einen Titel gehört und dachte mir so, ach ja, ne? Oder ich höre mir die Karneval der Stars durch und denke so, ach ja, ne? So, ist nett. Und dann sehe ich einen Auftritt oder einmal den Titel live performen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber dann habe ich entweder da direkt einen Bezug zu oder nicht. Also das catcht mich oft auch mit einem 360-Grad-Erlebnissen-Titel. Und das kann KI ja auch nicht. Also ne, wie du auch gerade sagst, KI geht da nie auf die Bühne. Und was der Detlef auch gerade gesagt hat, deswegen musste ich gerade schmunzeln. Es ist ja so, wie oft geht man irgendwann und sagt so, okay, geiler Titel, ja, Hit. Können wir das ungefähr dran vorbeischreiben? Also so, das passiert ja auch super häufig und das ist ja nichts anderes letztendlich.
Meinst du, wie oft ich mit Christoph da im Büro gesessen habe und dann hörst du dir die ganzen Vorschläge für Karneval der Stars durch und da musst du ja sehr, sehr vorsichtig mit umgehen, ne? Und ne? Metropolis,
ja.
Haben der Christoph und ich von vornherein gesagt, hat unser ganzes Umfeld gesagt, was ist das denn für eine?
Echt?
Ja.
Ich habe auch direkt.
Ja, aber zu dem ersten Zeitpunkt. Du musst mal das erste Demo. Und dann, und da haben wir sofort gesagt, irgendwas total Beklopptes hat dieses Ding. Ne?
Also Erklärung, Rakete so von Metropolis, ein Song dieser.
Ich dachte, dieser Rakete.
Ja, genau. Und meine Tochter, die hört da drauf und runter. Ne? Und die kannst du ja nicht beirren. So kleine Kinder, die, wenn die dann den ganzen Tag Kasala rauf und runter hört, dann ist ihr vollkommen egal, ob der Papa Papaya ist oder sonst. Aber da haben wir dann doch zum Schluss recht behalten. Ne?
Ich kann da nur bestätigen. Also mein Sohn feiert Rakete auch. Und ich musste mir auch eine Choreo dazu ausdenken, die wir auch allabendlich halt im Wohnzimmer dazu zum machen. Also Kommando 1. Und dann, also wirklich, da ist er völlig im Thema. Und mit Kasala ist halt auch, ne? Das ist so. Ist so seins, ne? Das Süße ist immer, kennt ihr das Video von hier, wenn ich eine Engel bin? Und dann sagt er, dann hat er irgendwann mal gesagt, wer ist der Mann, der in dem Video gezeigt wird? Da wird Ludwig Sebus gezeigt. Und dann jedes Mal sagt er immer, Süße Sebus. Irgendwie so sagt er dann Fantasienamen. Und aber er feiert das auch, ja. Und ja. Aber er mag auch Funky Marys Lieder. Das ist mir persönlich auch total wichtig.
Das Publikum feiert zum Glück auch Funky Marys Hawaii.
Ja.
Wir haben jetzt heute sehr, sehr viel darüber gelernt, dass, glaube ich, die Kreativität groß genug ist. Keiner hat Angst vor der KI. Ihr und eure Musik werden definitiv nicht davon ersetzt. Ich hoffe auch, dass auch der Moderator nicht von der KI ersetzt wird. Für heute sind wir mit dem Thema Musik durch. Es war sehr, sehr angenehm mit euch. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Viele Hintergründe, tolle Stories von euch beiden. Vielen, vielen Dank für den Besuch an Andrea Schönborn und an Detlef Vorholt. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Wenn ihr das regelmäßig sehen und hören wollt, dann abonniert uns gerne bei Instagram. Natürlich auch den Podcast bei Spotify. Den Videocast gibt es bei YouTube zu sehen. Also, bis der Nubbel brennt, bleibt gerne das ganze Jahr dran. Der erste und einzige ganzjährige Kölsche Karnevals-Podcast. Ich sag Tschüss und bye-bye und bleibt Jack.
Bis der Nubbel brennt ist eine Produktion von Goodwill Run und der Streaming Factory. Redaktion Alexander Haubrichs, Host Björn Lindert. Bis der Nubbel brennt.